4.8.24, Israel im Krieg, Tag 303. Meine Kinder werden auch immer älter, immer cleverer, immer gerissener. Mein Sohn mit seinen 12 und meine Tochter mit ihren 10 Jahren konfrontieren mich fast täglich mittlerweile mit Fragen. Fragen zum Weltgeschehen, Fragen zu Krieg und Frieden, Hass und Liebe, beziehungsweise Hass oder Liebe. So hat mich meine Tochter heute konfrontiert bzw. gefragt, eigentlich eine sehr naive Frage von einem kleinen Mädchen, aber mit so viel Tiefe. Und ihre Frage war: Papa, wer ist eigentlich wirklich mit uns befreundet? Und daraufhin habe ich meine Tochter gefragt: Was meinst du mit, wer ist eigentlich mit uns befreundet? Wen meinst du damit? Menschen, Staaten, Länder, Städte, Religionen? Und sie meinte: Naja, auf der Welt. Wer ist mit uns wirklich befreundet? Und daraufhin habe ich ihr gesagt, dass wir überall auf der Welt Freunde haben. Aber wir haben gleichzeitig auch überall Feinde. Fangen wir mit Israel heute an. Israel heute, wie ihr alle mitbekommen habt, nehme ich an, ist aufgewacht mit einem Terroranschlag in der Nähe von Tel Aviv in Holon. Ein Palästinenser hat mit dem Messer viermal zugestochen, zwei Menschen ermordet, zwei ältere Menschen um die 70 Jahre alt und zwei weitere verletzt. Der Mann aus Judäa und Samaria kommt, beziehungsweise aus der Westbank, wurde daraufhin von einem Polizisten vor Ort neutralisiert. Und ich denke, ihr wisst, was neutralisiert bedeutet. Wenn auf deutschen, österreichischen oder Schweizer Straßen Kundgebungen oder auf Unicampussen oder im Internet, in Internetforen Yalla Yalla Intifada gegrölt wird, dann meinen sie genau das. Ihr Wunsch ist es, dass Dutzende Messerstecher, wenn nicht hunderte Messerstecher, jeden Tag hunderte Juden in Israel abstechen. Genauso wie heute früh in Holon. Ähnliches, was ich jetzt gerade gesagt habe, twitterte heute früh die deutsch-israelische Journalistin Sarah Cohen-Fantel, der ihr unbedingt auf X folgen solltet. Ihr wisst, bei so vielen Menschen, die Hass und Propaganda verbreiten und negative Energie verbreiten, ist es auch wichtig, dass man den richtigen Leuten folgt, um eine klare Sicht der Dinge zu bekommen. In dem Sinne, klare Empfehlung von mir, Sarah Cohen-Fantel, die die Dinge eigentlich immer ganz gut auf den Punkt bringt. Nach wie vor 115 Geiseln, die sich in den Händen der Terroristen im Gazastreifen befinden. Vielleicht habt ihr mitbekommen, diejenigen von euch definitiv, die meine Accounts auf X, Facebook oder Instagram followen, dass die Familie von Eitan Levi, der am 7.10. ermordet wurde und seine Leiche in den Gazastreifen entführt wurde, seine Familie hat gestern ein Video veröffentlicht von der Tat, wie die Leiche entführt wurde in den Gazastreifen, und man sieht, wie die Leiche von Zivilisten getreten wird. Die Leiche auf dem Boden liegend, fast nackt, wird von Zivilisten getreten. Bei lautem Jubelgeschrei. Und das ist leider kein Einzelfall. Und ich denke, ihr wisst das, dass der 7. Oktober in dem Sinne eine so tiefe Wunde in uns allen hinterlassen hat, nicht nur in Anführungsstrichen, wegen dem Massaker des 7.10., nicht nur wegen den Vergewaltigungen und Entführungen, sondern insbesondere auch, weil so viele Zivilisten daran teilgenommen haben, so viele palästinensische Zivilisten gejubelt haben, gespuckt haben, geschlagen haben, ermordet haben, vergewaltigt haben und getreten haben, wie im Video von Eitan Levi, der Leiche von Eitan Levi zu sehen ist. Und das tut sehr weh, weil man im Endeffekt nicht sagen kann, Terroristen hier, Zivilisten dort. Denn man sieht, wie die Zivilisten am 7.10. waren, und wir sehen nach wie vor, wie viele Zivilisten im Gazastreifen im Endeffekt nach wie vor zu ihren Leuten, zu ihrer eigenen Hamas-Terrorführung, die eigene Führung, die sie im Jahr 2006 gewählt haben, wie sie zu ihnen stehen. Das ist eine bittere Realität, die wirklich wehtut. Und der einzige Weg, um die Situation zu verbessern, ist im Endeffekt, dass es einen Tag danach geben muss, ohne die Hamas-Terrorführung. In Israel hat währenddessen die Militärstaatsanwaltschaft entschieden, dass 5 der 8 Verdächtigen, ihr könnt euch daran erinnern, in der letzten Folge habe ich erzählt darüber, wie Hamas-Terroristen in Haft misshandelt wurden, allen Anschein nach, die Beweislage liegt vor. 8 israelische Reservisten wurden daraufhin festgenommen. Bis Mittwoch sollen 5 von ihnen in Haft bleiben, um weitere Untersuchungen durchführen zu können. 3 werden heute eventuell noch freigelassen, je nachdem, wie sich das Verhör heute noch entwickeln wird. Also auch in Israel gibt es hier Situationen, die unangenehm sind, die falsch sind und die unbedingt angegangen werden müssen. Wenn wir ins Operative gehen und wir fangen am besten am Donnerstag noch an, wir sind heute am Sonntag, aber seit Donnerstag ist natürlich viel passiert, deshalb rudere ich ein Stück weit zurück. Donnerstag. Und zwar am Donnerstag hat Herzi Halevi, der Generalstabschef, eine Lagebesprechung im zentralen Gazastreifen mit Kampfeinheiten der Reserve gehalten, mit einer klaren Ansage. Let those who attack the citizens of the state of Israel know that we are ready to go far, to go very precise, to gather very precise intelligence, to strike and to kill. Die Aussage ist selbstverständlich nicht nur an palästinensische oder libanesische Terroristen an unseren Grenzen gerichtet, sondern allen voran an den Kopf der Schlange. Und mittlerweile solltet ihr alle wissen, wer mit Kopf der Schlange gemeint ist. Natürlich der Hintermann in Teheran, das iranische Mullah-Regime. Am Freitag hat Herzi Halevi daraufhin noch eine weitere Lagebesprechung gehalten mit dem britischen Chief of the Defense Staff, Sir Anthony David Radakin, so heißt der Mann, hat er gehalten. Und genau wie mit den USA hat Israel auch eine starke Zusammenarbeit mit den Briten. Da geht es natürlich auch insbesondere um strategische Sicherheitsangelegenheiten und die regionale Kooperation. Ich würde einfach mal hier behaupten, dass die 2 Staaten, mit denen Israel am engsten kooperiert in Sachen regionale Kooperation. Das sind die USA und die Briten. Am Freitag hat die IDF bekannt gegeben, dass sie den stellvertretenden Chef der Waffenproduktion des islamischen Dschihad, Mohammed al-Jabari, eliminiert hat. Also ein weiterer Schlag für die Terroristen, eine weitere Figur, die im Endeffekt eliminiert wurde. Genauso wie Ismail Nofal, der auch am Freitag eliminiert wurde, ein weiterer Terrorist der Hamas, der am 7. Oktober beteiligt war am Massaker. Ihr wisst natürlich auch, dass die Hamas und auch der islamische Dschihad sehr viele ihrer Operationen in Schulen verlegt hat. Krankenhäuser hatten sie auch, aber Krankenhäuser wurden ja von Israel in den letzten Monaten in Operationen angegriffen und die Terroristen haben somit die Krankenhäuser nicht mehr nutzen können als Kommandozentralen und sind größtenteils auf Schulen, Tunnel auch, aber oberirdisch auch Schulen umgesiedelt und Schulen unter anderem jetzt alleine in den letzten 2 Tagen haben wir 3 Schulen, in denen Kampfhandlungen stattgefunden haben und zwar in der Schule namens Hamama im nördlichen Gazastreifen, weil sie als Kommandozentrale und auch als Waffenproduktionsstätte der Hamas gedient hat und 2 weitere Schulen in Gaza City, und zwar die Hassan Salame und die Nasser Schule, die auch angegriffen wurden, weil sie vom Hamas Furkan Bataillon als Kommandozentrale benutzt wurde. Also all die Schulen, die von der Hamas oder vom islamischen Dschihad als Kommandozentralen benutzt werden, dürfen sowohl nach internationalem Völkerrecht, nach internationalem Kriegsrecht angegriffen werden, wenn es im Krieg natürlich als von den Terroristen so genutzt werden, dass sie zu legitimen Zielen werden. Ich erinnere euch daran, dass diese Schulen natürlich jetzt in den Sommerferien, jetzt sowieso allgemein in dieser Kriegssituation, aber sowieso in Sommerferien kinderfrei sind. Da waren keine Schulen, keine Kinder, die in diesen Schulen angegriffen wurden, sondern in erster Linie natürlich Terroristen. Vielleicht habt ihr gehört vom Fall des Journalisten in Anführungsstrichen Al-Rul, Ismail Al-Rul, der angeblich nur ein Journalist war in einem Hamas-Dokument vom Jahr 2021, das gefunden wurde, und zwar in einem Computer im zentralen Gazastreifen, auf dem tausende Namen von Mitgliedern des bewaffneten Flügels der Hamas aufgelistet waren. Dort kommt vor, dass Al-Rul, Ismail Al-Rul, der am 31.07., also vor 5 Tagen, eliminiert wurde und es darauf natürlich einen Aufschrei gab, insbesondere von Al Jazeera, weil er als Al Jazeera-Journalist in den letzten Monaten unterwegs war und man ja nicht Journalisten angreifen dürfe wegen Pressefreiheit und so weiter. Jetzt hat dieses Dokument belegt, dass er nicht Journalist war, sondern dass er auf dieser Liste vorkommt als Ingenieur der Hamas-Gaza-Brigade. Also wieder ein Fall, in dem ein Terrorist der Nukba-Einheit der Hamas, Ismail Al-Rul, eine Art Doppelidentität hatte, gleichzeitig auch als Journalist unterwegs war und somit auch am 7. Oktober über die Grenze kam und am Massaker beteiligt war. Wenn wir kurz in den Libanon schauen, dort natürlich hat sich die Lage nicht beruhigt. Das Ping-Pong-Spiel, was natürlich kein Spiel ist, sondern tödlicher und blutiger Ernst, auch dort in den letzten 2-3 Tagen seit der letzten Folge Schlagabtausch ohne Pause. Am Freitag hat ein Terrorist der Hezbollah versucht, Raketen auf die Region Arab al-Aramsche abzufeuern. Doch die Raketen wurden fehlgezündet, sind im Libanon selbst eingeschlagen und kurze Zeit darauf hat die israelische Luftwaffe den Terroristen in der Gegend von Wadi Hamul identifiziert im südlichen Libanon und aus der Luft gezielt eliminiert. Auch am Freitag hat das israelische Raketenabwehrsystem eine Rakete, die auf die Golanhöhen abgefeuert wurde, erfolgreich neutralisiert in der Luft, bevor sie Schaden anrichten könnte. Am Samstag in der Früh hat die israelische Luftwaffe im Libanon einen erfolgreichen Luftschlag durchgeführt, und zwar Ali Nasi Abd Ali, eine zentrale Figur der Südlibanon-Front der Hezbollah, eliminiert, und das in der Gegend von Basurieh. Auch das eigentlich gute Nachrichten, dennoch über das Wochenende Dutzende Raketen, die aus dem Libanon auf Israel abgefeuert wurden, woraufhin natürlich Israel reagiert hat und Terrorinfrastrukturziele, insbesondere in den Städtchen Kafar Kile und Tayr Kharfa, ins Visier genommen hat. Also auch in Sachen Libanon hier alles andere als Ruhe. Und wenn wir kurz nach Judäa und Samaria gehen, beziehungsweise Westbank oder Westjordanland, auch dort alles andere als Ruhe. Dort haben gestern am Samstag in der Früh hat sich ein Auto in Bewegung gesetzt mit 5 Terroristen, die auf dem Weg waren, einen Terroranschlag zu verüben, und wurden zum Glück dank nachrichtendienstlicher Informationen in der Nähe der Stadt Kafin von der israelischen Armee und dem Inlandsgeheimdienst angegriffen. In dem Sinne, bevor sie Schlimmeres anrichten konnten, eliminiert. Weitere Antiterroraktivitäten fanden übers gesamte Wochenende in der Stadt Tulkarem statt, wo allein jetzt über dieses letzte Wochenende mindestens 9 Terroristen eliminiert wurden. Unter anderem Haitham Balidi, ein Hamas-Terrorist, der vor einiger Zeit Teil einer Terrorzelle war, die den Israeli Elchanan Ariel Klein und Yitav Lev Halevi ermordet hat. Hinzu kommt, dass das islamische Dschihad-Mitglied Abd al-Jabbar al-Sabah, der für den Beschuss israelischer Communities in Bad Hefer, Avnei Chefetz und Einaf verantwortlich war, gezielt eliminiert wurde und auch Ali Khalil und Jamal Abu Haniyeh, die Amnon Mukhtar aus Petach Tikva an einem Samstag vor circa 2 Monaten in Kalkili ermordet haben. Vielleicht könnt ihr euch an diesen Fall, von dem ich berichtet habe, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, Ali Khalil und Jamal Abu Haniyeh, die Täter des Mordanschlages an Amnon Mukhtar, wurden auch eliminiert. Die Message ist klar, auch hier wieder, jeder Terrorist mit Blut an seinen Händen wird im Endeffekt früher oder später zur Rechenschaft gezogen. Wenn wir kurz schauen, was sich so in Deutschland an Informationen über den Nahen Osten jetzt gerade breit macht, natürlich das meiste, was ich jetzt erzählt habe von irgendwelchen Schulen im Gazastreifen oder selbst der Beschuss aus dem Libanon oder auch was in der Westbank Judäa-Samaria passiert. Die meisten von euch in Deutschland, Österreich und der Schweiz kriegen davon ja wenig mit. Und das liegt in erster Linie natürlich daran, dass deutschsprachige Medien genau über diese mikrotaktischen Zwischenfälle nicht berichten. Oft haben sie nicht die Einblicke und auch nicht die Kapazitäten, jetzt jeden Fall euch näher zu bringen. Deshalb umso wichtiger, dass ihr mir hin und wieder mal zuhört, damit ihr auch wirklich die Insights habt. Was in Deutschland natürlich besprochen wird, ist natürlich das Makro-Level, und das Makro-Level dreht sich derzeit um den Iran und einen eventuell anstehenden Angriff aus dem Iran. Die Bild hat heute veröffentlicht, mein Freund Paul Ronzheimer, unter dem Titel Israel befürchtet Iran-Angriff auf Tel Aviv. Und so wie Paul Ronzheimer für die Bild, auch viele andere Medien, genau die dieses Thema jetzt zentral in den letzten Tagen natürlich besprechen. Und alle warten darauf, weil die Warnungen gibt es. Westliche Geheimdienste wissen, dass der Iran da das eine oder andere oder mehr als das vorhat. Und deshalb wurde auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius gefragt, was denn seine Einstellung wäre in Sachen Verteidigungshilfe für Israel, woraufhin er geantwortet hat, dass eine Beteiligung deutscher Soldaten zum Schutz Israels gerade völlig unvorstellbar sei. Und darauf frage ich euch, warum? Nicht, dass Israel darum bittet oder es nötig hat. Ich will euch daran erinnern, dass Israel seit der Staatsgründung 1948 beziehungsweise seit der Neustaatsgründung 1948 in keinem der Kriege jemals darum gebittet hat, dass ausländische Truppen Israel zur Seite stellen. Nicht ein amerikanischer, britischer, deutscher, französischer oder irgendein fremder Soldat hat an der Seite Israels jemals gekämpft und sein Leben verloren hier in Israel, sondern Israel hat all seine Kriege alleine gemeistert. Dennoch frage ich mich, warum der deutsche Verteidigungsminister beziehungsweise die deutsche Politik im Rahmen der Staatsräson, sage ich jetzt mal, es nicht zumindest anbieten. Zumindest anbieten, dass Deutschland im Falle, dass Israel massiv aus dem Iran angegriffen werden sollten, im Falle, dass die israelische Existenz eventuell bedroht werden sollte, dass dann natürlich Deutschland eventuell in den Ring eintreten würde. Warum? Weil Staatsräson. Ansonsten verstehe ich mittlerweile nicht, was mit Staatsräson gemeint ist. Und ich denke, dass es auch Politiker gibt, die die Situation natürlich anders sehen, wie der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter, der mittlerweile sagt, dass Deutschland sich an einer Schutzkoalition für Israel beteiligen sollte. Insbesondere jetzt, wo westliche Geheimdienste vor einem massiven Angriff des Irans auf Israel warnen. Ihr könnt euch daran erinnern, dass vor einigen Jahren, vor ungefähr 3 Jahren, westliche Geheimdienste schon gewarnt hatten, dass Russland in die Ukraine einmarschieren wird. Und das ist dann auch passiert. Das heißt, wenn man hört, dass westliche Geheimdienste vor etwas Großem, was ansteht, warnen, dann scheint es allen ganz offensichtlich, dass das kein Blablabla ist, sondern dass das wirklich ernst gemeint ist, dass Dinge vorbereitet werden und dass wir in den nächsten Tagen, vielleicht erst Wochen, eventuell eine neue Situation erleben werden, einen Angriff eines anderen Kalibers, eventuell aus dem Iran, nur aus dem Iran oder parallel aus dem Iran und aus anderen Ländern, wo iranische Proxys gleichzeitig oder eine nach dem anderen Israel angreifen, beschießen und eventuell sogar versuchen zu infiltrieren. Das alles wird derzeit, wenn ihr mich fragt, geplant. Und nicht umsonst warnen natürlich westliche Geheimdienste vor einer Eskalation. Eine Eskalation, die Israel nicht sucht, noch nie gesucht hat, noch nie gewollt hat. Doch seit dem 7. Oktober befinden wir uns in einer ständigen Eskalationssituation, die nicht von Israel gesucht wird und gefördert wird, weil Israel sich im Endeffekt gegen all die Aggressoren um uns herum verteidigt, sondern die Eskalation wird in erster Linie durch den Iran, durch das Mullah-Regime betrieben, weil viele der Terrororganisationen und Milizen, sowohl schiitischer als auch sunnitischer Natur, die Israel derzeit seit Monaten angreifen, im Endeffekt auf der Gehaltsliste des iranischen Mullah-Regimes sich befinden. Wenn wir jetzt kurz ins Internet schauen, und da habt ihr vielleicht in den letzten Tagen, für diejenigen von euch, die mich followen, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, es ist wirklich auch Krieg im Internet. Ich habe allein in den letzten Tagen tausende antisemitische Accounts geblockt und das dank dutzenden Freunden und Followern. Einige von euch hören mir hier zu, die sich die Zeit nehmen, mir Hass-Accounts zu schicken, mich auf sie hinzuweisen mit der Bitte, sie doch bitte zu blocken, weil man diesen Menschen keine Bühne geben darf. Viele dieser Accounts, die ich in den letzten Tagen geblockt habe, einige von ihnen habe ich in meine Story gestellt. Das heißt, diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, haben es mitbekommen. Viele von diesen Hass-Accounts, die wirklich nur Judenhass verbreiten und eigentlich Hamas irgendwie auf ihre Weise relativieren und verteidigen. Viele dieser Accounts haben null Posts, teilweise auch null Follower. Das heißt, das sind Accounts, die vor kurzem ins Leben gerufen wurden und dann nach Aufruf oder Befehl auf ihr Ziel schießen. Seit einigen Monaten gibt es einige Islamo-Faschismus-relativierende Hamas-Fanboys in Deutschland, die zum Beispiel unter dem Account, da gibt es einen, der nennt sich Aggressionsprobleme, dann gibt es einen Maestro, dann gibt es den erwähnten in der letzten Folge Ahmad Ahmad bzw. Ahmad.neu, die ihre antisemitische Followerschaft immer wieder auf Team 1-Mitglieder hetzen. Es sind viele, es sind wirklich Hunderte, wenn nicht Tausende, doch wisst ihr was, sie sind verzweifelt, weil sie im Endeffekt Versager sind. Und sie wissen, dass jeder Tag, der vergeht, und das bringt sie ja zum Durchdrehen, sie wissen, sie hören, sie verstehen, dass Terroristen jeden Tag, islamofaschistische Terroristen, jeden Tag von westlichen Militärs und Israel eliminiert werden. Und das bringt sie wirklich zum Durchdrehen. Und deshalb sieht man, fühlt man und riecht man sie mittlerweile im Netz, auf Unicampussen, auf Kundgebungen, auf Straßen, überall. Sie sind unter Druck. Es sind viele, es sind wirklich viele und es wird eventuell jahrelang dauern, sie alle zu blocken, genauso wie es jahrelang dauern wird, im Endeffekt die Dschihad-Fantasien der Terrororganisationen, Milizen und Staaten um Israel herum aus den Köpfen von vielen Millionen Menschen zu bekommen. In manchen Fällen gibt es leider keinen anderen Weg, als sie zu eliminieren für ihre Taten, wie zum Beispiel die Tat des Massakers am 7. Oktober. Israel hat keinen anderen Weg, als sich zur Wehr zu setzen, als sich weiterhin zu verteidigen. Es liegt im Endeffekt in den Händen des Iran, seine Hunde zurückzupfeifen, seine Hunde, sei es die Hisbollah oder die Houthis oder auch palästinensische Terrororganisationen. Und es liegt im Endeffekt in den Händen der palästinensischen Terrororganisation Hamas. Sie könnten dem allen ein Ende setzen, indem sie alle Geiseln sofort freilassen und sich ergeben. Danach wäre Schluss. Zum Abschluss will ich euch auf etwas hinweisen, was wirklich mich sehr angesprochen hat. Es gibt einen Influencer, wenn ihr so wollt, einen pro-israelischen Influencer, zur Ausnahme, ausnahmsweise mal, mit dem Namen Chen Mazik. Schreibt sich auf Twitter oder X. Chen ist H-E-N und Mazik ist M-A-Z-Z-I-G. Und er hat heute etwas gebracht, heute oder gestern, was mich sehr angesprochen hat. Und das möchte ich euch ganz kurz, zumindest Teile davon ganz kurz auf Englisch zum Abschluss vorlesen. Living in Israel means cheering for Team Israel at the Olympics while keeping your phone next to you to check the news. Living in Israel means going out on a Friday night while keeping an eye out for the nearest shelter in case Iran attacks. Living in Israel means experiencing intense and crazy moments, both positive and negative, knowing that Israel will endure no matter what. Living in Israel means that even in the most threatening and challenging times, you still feel safer as a Jew than anywhere else. Am Israel Chai. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.